Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten. Ich bin Barbara Bredner. Mein Ziel ist mehr Klarheit in der Datenanalyse für IngenieurInnen und alle anderen, die in der Industrie mit Daten zu tun haben. In der letzten Folge unserer Miniserie ging es um die strukturierte Datensammlung. Jetzt, in der dritten Folge, beschäftigen wir uns mit der Frage, wie geht denn jetzt Auswertung? Ich zeige Ihnen, wie Sie die richtigen Methoden für Ihr Datenanalyseziel auswählen. Als erstes ist es natürlich dafür ganz wichtig, überhaupt ein Ziel zu haben. Wenn Sie dann wissen, was Ihr Ziel ist, lassen sich die Datenanalysemethoden in drei verschiedene Kategorien einteilen. In der ersten Kategorie geht es darum, herauszufinden, wie die Daten überhaupt aussehen. Dafür verwenden wir typischerweise Kennzahlen und Grafiken. Die zweite Kategorie beantwortet die Frage, warum sehen die Daten so aus, wie sie aussehen? Und in der dritten Kategorie geht es dann darum, vorherzusagen, wie die Daten morgen aussehen werden oder vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und vorzugeben, wie die Daten morgen aussehen sollen. Wenn wir diese Arten von Analysen machen, dann ist es ganz wichtig, als erstes sich zu überlegen, was in meinen Daten sind denn mögliche Einflussgrößen und was sind meine Zielgrößen? Die Einflussgrößen beschreiben den Zustand oder die Einstellungen, die im Prozess oder im Versuch vorgenommen worden sind. Also sowas wie zum Beispiel die Temperatur oder das Material, was verwendet wurde, oder Zeiten, die eingestellt worden sind. Die Zielgrößen ist typischerweise das Prozessergebnis. Das heißt also das, was uns am Ende tatsächlich am Produkt interessiert, Qualitätskennzahlen, wie zum Beispiel die Länge eines Bauteils oder auch die Dichtigkeit. Bei den Einfluss- und Zielgrößen ist es nicht nur wichtig, sie zu kennen und zuzuordnen, sondern auch zu wissen, welches Messniveau sie haben. Das heißt, zu unterscheiden zwischen dem attributiven Messniveau und dem variablen Messniveau. Beim attributiven Messniveau haben wir Kategorien oder Zustände, die wir beschreiben. Also wir können zum Beispiel sagen, ein Bauteil ist dicht oder es ist undicht. Oder wir können sagen, wir haben mit Material A oder B gearbeitet oder vielleicht auch C. Das sind attributive Größen. Variables Messniveau haben wir immer dann, wenn wir Zahlen haben, die einen echten Messwert ausdrücken. Meistens haben wir dann auch eine technische Einheit. Zum Beispiel eine eingestellte Temperatur in Grad Celsius oder auch die Länge in Millimetern. Wichtig ist am Anfang aufzuschreiben, welches die Einfluss- und welches die Zielgrößen sind. Und wenn Sie dazu noch weitere Tipps möchten, hören Sie doch einfach in den zweiten Teil der Miniserie. Wenn wir uns dann überlegt haben, was die Einfluss- und was die Zielgrößen sind, dann brauchen wir natürlich die Daten. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben schon Daten, die uns vorliegen in Form einer Tabelle. Und wir wollen natürlich wissen, können wir diese Daten überhaupt für unsere Datenanalyse verwenden? Nun haben die unterschiedlichen Auswertungsmethoden natürlich auch sehr unterschiedliche Anforderungen und die alle aufzuzählen, würde wahrscheinlich mehrere Jahre dauern. Insofern lassen wir das hier mal. Was wir uns immer am Anfang anschauen müssen, bevor wir in die eigentliche Analyse gehen, ist, wie gut sind denn die Daten? Denn wenn ich schlechte Daten in eine Analyse reinstecke, dann wird das Ergebnis auch schlecht. Kein Statistiktool dieser Welt, keine Datenanalyse kann aus schlechten Daten etwas Schönes machen. Statistik ist kein Zauberkasten. Datenanalysemethoden können auch nicht aus Stroh Gold spinnen, so wie Rumpelstilzchen das gerne wollte. Es handelt sich um eine Wissenschaft, es ist angewandte Mathematik und das heißt, es gibt Grenzen. Und eine dieser Grenzen ist bei der Datenqualität. Es gibt hier einen schönen Merkspruch oder eine schöne Abkürzung, das ist das sogenannte GIGO-Prinzip. Garbage in, garbage out. Wenn ich also Müll in meine Analyse reinstecke, dann werde ich hinten auch Müll rausbekommen. Statistik, Datenanalyse ist leider doch kein Zauberkasten, der aus was auch immer für seltsamen Daten auf einmal etwas total wunderschön Brillantes machen kann, auch wenn uns das vielleicht manchmal magisch vorkommt, was da passiert. Also das Erste ist, ich muss mir meine Datenqualität anschauen. Ich schaue also danach, ob die Einträge in meiner Datentabelle alle plausibel sind. Dazu gehört Fragen wie, gibt es irgendwelche auffälligen Einträge oder Werte? Statistikprogramme sind da ziemlich pingelig. Das heißt, wenn zum Beispiel Kategorien oder Bezeichnungen unterschiedlich geschrieben werden, einmal mit groß und einmal mit kleinem Buchstabe am Anfang, dann ist das für ein Statistikprogramm oder für eine Auswertungssoftware, sind es zwei verschiedene Kategorien. Obwohl wir natürlich drauf gucken und denken, naja, ob da nun grün oder grün steht, einmal mit kleinem G, einmal mit großem G, das ist von der Aussage her vermutlich relativ identisch. Genau das Gleiche gilt natürlich auch für die Messwerte. Auch da muss man schauen, in welchem Wertebereich liegen die und gibt es da irgendwelche Auffälligkeiten. Wichtig ist, im ersten Schritt zu gucken, gibt es irgendetwas, was einem so direkt mitten ins Auge springt, wo man gleich denkt, huch, das sieht komisch aus. Das hätte ich so nicht erwartet. Und um das beurteilen zu können, muss natürlich auch ein bisschen technisches Wissen vorhanden sein. Die Beurteilung, ob etwas seltsam ist, lässt sich nur mit dem sogenannten Domänenwissen oder technischen Wissen, Prozesswissen tatsächlich beantworten. Die Statistik oder Datenanalyse kann da nur unterstützen und sagen, na, möglicherweise ist das hier ein auffälliger Wert. Und in der Anwendung kann dann entschieden werden, ob dieser Wert wirklich auffällig ist. Neben den auffälligen Werten ist es natürlich auch immer gut zu schauen, wie viele Werte fehlen denn in meinen Daten. Dazu muss man erstmal feststellen, kann ich überhaupt sehen, welches fehlende Werte sind? Also gibt es eine eindeutige Kennzeichnung? Empfehlenswert ist hier sowas zu verwenden wie NA, not available, oder NAN, not a number. Das sind Abkürzungen, die sofort darauf hindeuten, hier gibt es keinen Wert, der eingetragen werden kann. Immer wieder gern genommen und leider in der Auswertung nicht ganz so schön, sind Zahlen, die anstelle von fehlenden Werten eingesetzt werden, zum Beispiel eine 0, oder auch eine 999. Wenn diese Zahlen dann nicht vorher aus der Analyse ausgeschlossen werden, verfälscht das natürlich jede Kennzahl, die mit diesen Zahlen berechnet wird. Wenn es Merkmale gibt, die zu viele fehlende Werte haben, muss man sich natürlich auch überlegen, ob man die überhaupt in der Analyse lässt oder ob sie nicht ausgeschlossen werden. Und am Ende kommt ein Strich darunter und wir entscheiden, diese Daten sind gut genug für die Datenanalyse, dann können wir damit anfangen. Oder wir sagen, na, das ist vielleicht doch zu schlecht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen umfangreich und aufwendig. Tatsächlich geht Plausibilitätsprüfung relativ einfach, vor allen Dingen, wenn Sie dafür Grafiken nehmen. Bei den attributiven Merkmalen, also alles, was irgendwie in Kategorien aufgenommen wird, hilft es, sich Balkendiagramme anzuschauen und zu gucken, wie oft ist welche Kategorie besetzt. Vielleicht finden Sie da schon welche, die einfach aufgrund ihrer Schreibweise weniger Einträge haben oder wo man vermuten kann, das sind eigentlich nicht zwei Kategorien, sondern eine, in die das zusammengefasst gehört. Bei den variablen Merkmalen, also bei den Messwerten, ist es gut, sich zum einen anzuschauen, wie die Verteilung ist. Am besten eignet sich dafür ein Einzelwertdiagramm oder ein sogenannter RUG-Plot. Das ist eine Skala, auf der für jeden Wert ein Punkt oder ein Strich eingezeichnet wird, sodass wir sehen können, ob es irgendwo gehäufte Wertebereiche gibt, also Wertebereiche gibt, in denen viele Werte vorkommen. Oder ob es einzelne Werte gibt, die sehr viel weiter weg von den anderen Werten sind. Neben der Verteilung der einzelnen Messwerte ist es auch gut zu schauen, wie sich diese Messwerte im Laufe der Zeit entwickelt haben. Mithilfe eines Zeitreihendiagramms, also einfach ein Abtragen der Messwerte gegen die Zeit. Dafür ist es natürlich unglaublich hilfreich, wenn die Messwerte in der Tabelle auch chronologisch geordnet sind oder noch besser, wenn es tatsächlich einen Zeitstempel gibt. Ich bin ein ganz großer Fan von Zeitstempeln, weil manchmal Daten bei mir ankommen, die dann doch schon dreimal sortiert worden sind nach unterschiedlichen Kriterien und dann ist hinterher gar nicht mehr klar, in welcher Reihenfolge sind die eigentlich entstanden oder aufgenommen worden. Und wenn dann ein Zeitstempel da wäre, dann würde das sehr helfen, weil wir dann sofort sehen können, was ist als erstes passiert und was danach. Wenn wir uns also die Daten erstmal angeguckt haben, dann sind wir ja fast schon in der Analyse, aber eigentlich noch nicht wirklich da, wo wir hin wollten. Wenn also unser Ziel ist, eine bestimmte Kennzahl auszurechnen, zum Beispiel sowas wie eine Prozessfähigkeit oder eine Ausschussrate, um zu beschreiben, wie die Daten sind, dann brauchen wir natürlich erstmal plausible Daten und danach brauchen wir eine Möglichkeit, diese Kennzahlen auch auszurechnen. Ich empfehle dafür auf jeden Fall ein Statistikprogramm zu verwenden. Das hat verschiedene Vorteile, unter anderem, dass Sie sich nicht mit den Formeln beschäftigen müssen, was für viele Anwenderinnen und Anwender eine zusätzliche Hürde ist. Wenn Sie sich jetzt eher mit der zweiten Frage beschäftigen, warum sehen die Daten denn so aus? Also warum ist unser Prozessergebnis so niedrig oder so hoch? Dann geht es eher um die Frage, welche Einflüsse haben wir im Prozess? Und wie können wir diese Einflüsse greifbar machen? Also wie können wir unterscheiden, ist es jetzt echt ein Einfluss? Verändert diese Temperatureinstellung zum Beispiel wirklich das Prozessergebnis, wie die Länge unseres Bauteils? Oder ist das einfach nur ein Prozessparameter, der auf einen bestimmten Wert eingestellt wird? Hierfür nehmen wir natürlich ganz gerne mal Signifikanztests, um das zu entscheiden. Und zum Thema Signifikanz wird es natürlich eine eigene Folge geben, denn das würde hier auch den Rahmen sprengen. Gut, also wenn ich mich damit beschäftige, was hat einen Einfluss in meinem Versuch oder in meinem Prozess, dann brauche ich dann natürlich andere Methoden als bloße Kennzahlen oder bloße Grafiken. Hierfür gibt es Modelle wie Regressions- oder Varianzanalysemodelle, aber natürlich auch sowas wie Modelle aus der statistischen Versuchsplanung und Auswertung. Oder maschinelles Lernen, alles das gehört in diesen Bereich Ursache-Wirkungsbeziehung. Diese Modelle kann ich auch nutzen, um die dritte Frage zu beantworten, die möglicherweise mein Ziel ist, nämlich vorherzusagen, wie wird es morgen aussehen oder auch vorzugeben, was muss ich tun, damit es morgen gut aussieht. Diese Vorhersagen oder Prädiktionen werden auch prädiktive Analysen genannt, beziehungsweise präskriptive Analysen, wenn vorgegeben wird, was passieren soll. Dafür brauchen wir immer ein Modell, was uns sagt, was werden wir voraussichtlich morgen oder übermorgen in unserem Versuch oder in unserem Prozess sehen. Das heißt, all das, was wir bei der Frage, warum sehen die Daten so aus, verwenden an Modellen, an Ursache-Wirkungsbeziehungen, können wir hier auch verwenden. Und es gibt noch ein paar mehr Methoden, wie zum Beispiel neuronale Netze, die an dieser Stelle gerne eingesetzt werden. Das heißt also, ich muss mir überlegen, was ist mein Ziel? Das sollte ich ja schon im ersten Schritt gemacht haben, wenn ich meine Datenanalyse plane. Und dann kann ich mir anschauen, ist es eher der Bereich Beschreiben mit Kennzahlen und Grafiken? Ist es eher der Bereich Ursache-Wirkungsbeziehung? Oder ist es der Bereich Vorhersage, Prädiktion oder Präskription, mit denen ich mich hier beschäftigen möchte? Unabhängig davon, welche Methode es denn am Ende wirklich werden soll, brauche ich auf jeden Fall immer die Plausibilitätsprüfung, damit ich mir sicher sein kann, dass meine Datenqualität ausreichend hoch ist. Und eine Auswertungssoftware ist auch immer eine gute Idee. Es gibt da ganz viele verschiedene Programme. Und nein, Excel ist leider keine Auswertungssoftware, mit der gut Statistik gemacht werden kann oder auch Datenanalyse. Für kleine Auswertungen ist Excel sicherlich ganz okay. Wenn es etwas komplizierter wird, also spätestens ab der Frage, was sind meine Ursache-Wirkungsbeziehungen, dann ist es mit Excel einfach nur umständlich und furchtbar. Insofern kann ich Ihnen da nur raten, nehmen Sie ein Datenanalyse-Tool, eine Statistiksoftware, die sie bei ihren Auswertungen unterstützt. Welche es da gibt und welche vielleicht für welche Zwecke gut geeignet ist, darüber reden wir ein anderer Mal. In der nächsten Folge unserer Miniserie beschäftigen wir uns damit, was wir denn mit den Ergebnissen machen. Naja, Dokumentation ist jetzt nicht unbedingt der Lieblingssport von den meisten Menschen. Nichtsdestotrotz ist es ja gut, sich zu überlegen, was muss ich denn eigentlich dokumentieren? Und vor allen Dingen, wie finde ich später meine Daten und meine Ergebnisse gut wieder? Dazu beim nächsten Mal mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie mir Ihre Fragen, Anregungen oder Kritik gerne an post@irgendwasmitdaten.io. Bis dahin viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse. Und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.